Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Heute ist unser Thema weiter bei den Prajnaparamita-Texten uns anzuschauen und das heutige Thema ist das Diamant-Sutra. Für unseren Kontext Zen-Buddhismus ist es geschichtlich interessant, was ich vorhin ja schon kurz erwähnt habe, die Geschichte vom sechsten Patriarchen Huineng. Der Text über Huineng heißt das Plattform-Sutra des sechsten Patriarchen. Als Einstieg habe ich einen Teil davon in das blaue Buch mit hineingenommen. Da wird die Geschichte erzählt, dass er also Holz gesammelt hat und abgeliefert hat bei einem Kunden. Gerade als er im Begriff war zu gehen, hörte ich einen Mann, müsste das Mönch gewesen sein, Mann ist wahrscheinlich nicht die richtige Übersetzung, das Diamant-Sutra rezitieren. Ich hörte es nur einmal und mein Bewusstsein erwachte. Ich fragte den Mann, woher kommt ihr, dass ihr dieses Sutra besitzt? Der Mann antwortete, ich komme vom Ostberg Feng Mu Shan in Hua Mei He Xian in Chiao Chu. Dort lebt und lehrt der fünfte Patriarch des Zen, Hung Yen. Das zeigt, dass in der Zen-Linie, zumindest so wie sie erzählt wird, dieser Text eine gewisse Brisanz hat, obwohl ja das Zen von sich behauptet, die Übertragung außerhalb der Texte zu sein. Das war ja eigentlich so eine Gegenbewegung gegen dieses ganze, heute würde man sagen, verschulte System des Textstudiums, das Auswendiglernen der Texte und des Kommentarschreibens zu diesen Texten. Da hat man sich sehr stark in diesen ganzen Begriffssystemen verfangen, zumindest aus der Perspektive des Zen oder von einigen Mönchen. Einer der Marksteine des Zen ist also die Formulierung, es ist eine Übertragungslinie außerhalb der Schriften, also es geht nicht um das Textstudium, sondern das Dharma, also die Lehre, wird von Lehrer zu Schüler, von Herz zu Herz weitergegeben. Herz ist ein wesentlicher Begriff innerhalb des Zen. Der Begriff ist Xian. Dieser Begriff hat also ganz viele Bedeutungen und wird unterschiedlich übersetzt, weil es gibt keinen amerikanischen, englischen oder deutschen Begriff, der das wirklich fassen kann, was damit gemeint ist. Deswegen muss man da sich von verschiedenen Ecken heranarbeiten. Also eine Übersetzung ist Geist, im Sinne vom englischen Mind. Das ist nicht nur unser Denkvermögen, sondern Mind ist etwas Größeres. Die andere Übersetzung kommt ja aus dieser Begriffslinie von Citta, also dem Pali-Begriff. Und auch der hat also mehrere Komponenten, wird auch einmal mit Geist oder Denken übersetzt und aber auch mit Herz. Und wenn man in China fragen würde, wo ist denn dein Geist, dann zeigen die Leute nicht so wie beim Westen auf den Kopf, sondern sie zeigen auf die Herzgegend. Was ist jetzt aber mit diesem Begriff gemeint? Was meint eigentlich Überlieferung von Herz zu Herz? Und da muss man dann noch einen Schritt tiefer gehen und schauen, in welchem Kontext wird dieser Begriff Xian oder Xin in China benutzt. Ich würde fast sagen, es ist eher so ein Begriff, der vielleicht mit dem deutschen Begriff der Intuition oder des Im-Fluss-Seins gemeint ist. In China haben wir den Begriff des Dao und auch das Dao ist ein Kunstbegriff. In seinem Dao De King gibt es eine Stelle, wo er also den Fluss der Dinge beschreibt und die Untrennbarkeit aller Dinge. Und dieses Phänomen nenne ich, weil ich nicht weiß, wie es heißt, ich nenne es einfach Dao. Da macht er schon kenntlich, dass nicht das Dao an sich existiert, sondern dass es ein Kunstbegriff ist für den Fluss der Dinge. Wenn ich im Einklang mit den Dingen bin, dann lebe ich ein gutes Leben, würden das die griechischen Philosophen beschreiben, also Eudaimonia. Dieses im Einklang sein wird im Chinesischen oft auch mit diesem Begriff Xin beschrieben, wenn man intuitiv im Fluss mit dem Gesamten ist. Deswegen könnte man diesen Begriff von Herz zu Herz, die Übertragung von Herz zu Herz, so benennen, dass derjenige, der überträgt, ist im Fluss des Dao zu demjenigen, der im Fluss des Dao ist. Auch da gibt es keine Trennung, sondern es ist ein Hin- und Hergeben. Das ist eine Möglichkeit, diesen Begriff, die Übertragung von Herz zu Herz, zu beschreiben. Einmal auf Hintergrund vom Daoismus und das andere Mal als Antwort auf diese scholastischen Gebäude innerhalb des Buddhismus. Doch zurück zum Diamant-Sutra. Warum heißt es Diamant-Sutra? Weil wir haben ja schon den Begriff des Herz-Sutras gehabt und Herz deswegen, weil es die Essenz darstellen möchte in einem kurzen Text. Das Diamant-Sutra deswegen, weil der Diamant als ein Gegenstand betrachtet wird, der sämtliche Illusionen durchschneidet. Um welche Illusionen geht es? Es geht im Prinzip um unsere ganzen Konstruktionen von Realität, um alle Begriffe, die wir bilden über Realität und wo die Gefahr besteht, dass wir in diesen Begriffen verloren gehen und nicht mehr im Hier und Jetzt, sprich im Fluss mit den Dingen sind. Es gibt ja einen Forscher des 20. Jahrhunderts, Csikszentmihalyi, ein ungarischer Psychologe, der sich eingehend mit diesem Phänomen des Flow beschäftigt hat. Und eines dieser Kriterien des Flows besteht darin, dass man im Fluss der Dinge ist. Und wenn man im Fluss der Dinge ist, gibt es keine Wahrnehmung mehr des Getrenntseins, keine Wahrnehmung mehr von Ich und der Welt, sondern man ist einfach in dem Tun, was man tut. Auch der Begriff Zeit löst sich in dem Zustand auf. Das Problem ist, dass es oft nur von kurzer Dauer ist und in dem Augenblick, wo man drüber reflektiert, ist man schon wieder aus diesem Flow heraus. Und das ist das Hauptthema des Daoismus, das heißt zu schauen, dass man im Flow der Dinge ist. Das ist so das Thema auch des Diamant-Sutra. Es beginnt damit, dass es also wie alle buddhistischen Lehrreden des Buddha im Anattapindika-Garden stattfindet. Der Anattapindika-Pinda war ein reicher Kaufmann, der also den Buddha sehr stark unterstützt hat, beziehungsweise die Mönche sehr stark unterstützt hat und der, ich glaube, auch ein Stück Land ihnen gespendet hat, wo sie dann also in der Regenzeit auch leben konnten und durch Spenden. Also hat er sie unterstützt. Das ist so ein bisschen der Rahmen. Und da waren also ganz viele Mönche. Und der Mönch, der also den Buddha fragt, ist Subhuti. Aus dem Pali-Kanon kenne ich den jetzt nicht, aber das macht nichts. Der hat auf jeden Fall den Bodhisattva den Buddha gefragt, if a noble son or daughter should set forth on the Bodhisattva path, how should they stand, how should they walk, and how should they control their thoughts? Also wenn eine Tochter oder ein Sohn auf dem Bodhisattva-Pfad sich bewegt oder sich befindet, wie soll er also stehen, wie soll er gehen und wie soll er seine eigenen Gedanken oder mit seinen eigenen Gedanken umgehen? So würde ich das übersetzen. Diese Übersetzung ist übrigens, auf die ich mich beziehe, die finde ich die spannendste Übersetzung, die ich bis jetzt gefunden habe. Das ist von Red Pine. Und Red Pine war ein sehr guter Freund, also ein viel jüngerer Freund von John Blofeld. Also die haben zusammen teilweise auch gewohnt, also der Blofeld hat ihn eingeladen und der Red Pine hat ganz viele Texte übersetzt, also sehr viele Zen-Texte übersetzt ins Englische, als auch chinesische Gedichte. Und der war also also nicht in China, sondern, wie heißt die Insel, Taiwan. In Taiwan war es, ich glaube, ein Jahr oder einige Zeit war er buddhistischer Mönch, hat dort dann auch Chinesisch gelernt und hat dort dann begonnen, chinesische Texte zu übersetzen, buddhistische Texte zu übersetzen. Und der Buddha sagt also der Bodhisattva sollte folgenden Gedanken im Kopf haben. However many beings there are in whatever realm of being might exist, I shall liberate them all. Also egal wie viele Wesen es auf der Welt gibt, egal wo, also in welchem Bereich sie existieren, ich nehme mir vor, dass ich sie alle befreie. Oder man müsste vielleicht sagen, unterstütze, damit sie erwachen. So, irgendwie. And so I thus liberate countless beings, not a single being is liberated. Und so, wie ich also unzählige Leben, also Lebewesen befreie, ist kein einziges Lebewesen befreit worden. So, da sind wir also schon mittendrin. Das heißt, einerseits auf der relativen Ebene versuche ich Wesen zu helfen, Wesen zu unterstützen bei ihrer Entwicklung zum Erwachen. Und auf der anderen Seite weiß ich, dass es aber überhaupt keine Wesen gibt, weil das ist nur eine kognitive Projektion von meinem eigenen Geist. Und das ist das Thema der Prajnaparamita-Texte wieder. Das heißt, dass wir nicht verloren gehen in unseren Konstruktionen über Realität. Und deswegen ist dieses Sutra immer so formuliert, dass es auf der einen Seite auf die relative Ebene Bezug nimmt und gleichzeitig dann sagt, aber eigentlich existiert das gar nicht. Das ist die Grundstruktur. Und so können wir jetzt mal durchgehen. No one can be called a bodhisattva who creates a perception of a self or who creates a perception of a being alive or soul. Also niemand kann als Bodhisattva benannt werden, der ein Selbst wahrnimmt oder der also wahrnimmt, dass es getrennte Wesen gibt oder der wahrnimmt, dass es eine getrennte Lebensspanne, also ein Lebensspanne gibt oder der wahrnimmt, dass es eine Seele gibt. Also das ist ja so ein bisschen der Kern des Buddhismus. Das heißt also, wenn man da auch wieder gefangen ist in diesen Begrifflichkeiten, dann ist man schon nicht mehr auf dem Bodhisattva-Pfad. Und dann kommt, das ist offensichtlich eines der Lieblingsthemen dieser Prajnaparamita-Texte, dann geht es wieder um Donation, also um die Unterstützung. Und er beschreibt, when Bodhisattvas give a gift, they should not be attached to a thing. When they give a gift, they should not be attached to anything at all. So, also wenn ich etwas spende, dann soll ich nicht an den Dingen hängen und im Prinzip soll ich an gar nichts hängen. So, und das ist so ein bisschen dieser deutsche Begriff des Loslassens, der also so in den 80er, 90er Jahren eine ziemliche Renaissance erlebt hat, unter anderem auch durch die Ayakema, also eine deutschstämmige buddhistische Theravada-Nonne. Und dieser Begriff hat es ein bisschen in sich. Ja, also es ist schon Loslassen, aber eigentlich meint es, also und das deutsche Loslassen hat so etwas von etwas wegwerfen. Etwas, was mir nicht gefällt, möchte ich loswerden. Und eigentlich ist es die Fähigkeit, bin ich gespannt, was da auf dem Tape drauf ist. Also eigentlich ist damit die Fähigkeit gemeint, im eigenen Schwerpunkt zu ruhen und mit den Dingen, die auftauchen, zu sein. Das heißt, sie nicht daran anzuklammern, sie nicht wegschieben zu wollen, sondern einfach da sein. Und diese Formulierung finde ich viel besser. Diese Formulierung habe ich zum ersten Mal bei Melissa Blecker gehört. Das war ist eine Zen-Lehrerin, weiß nicht, Meisterin, die im Kontext von Jon Kabat-Zinn gelehrt hat. Das heißt, sie war an dieser Stressklinik und in der Ausbildung von den MBSR-Lehrern war sie jahrelang zuständig für die meditative Schulung dort. Hat also Meditationsretreats dort gegeben, bis sie sich von Jon Kabat-Zinn abgewandt hat und einen eigenen Tempel gegründet hat. Ja, also und sie, also das, ich finde, das ist eine sehr schöne Beschreibung von dieser Qualität, die es gilt zu manifestieren im Alltag, also to be with oder mit den Dingen zu sein, ohne festzuhalten, ohne sie loswerden zu wollen, einfach da, präsent da zu sein. Und das ist auch nichts anderes als ein Ausdruck im Flow zu sein. Das heißt, wir haben nicht unter Kontrolle, was alles auf uns einprasselt, aber wir haben unter Kontrolle, wie wir damit umgehen. Ob wir sozusagen in unserem Schwerpunkt ruhen, bleiben und mit den Dingen konstruktiv umgehen oder ob wir einengen, ob wir uns einengen, genau, also ob wir uns einengen, ja, und verkrusten und hart werden und in der Spannung kommen und gegen Dinge kämpfen, weil dann sind wir nicht mehr im Flow. Und das heißt, Flow manifestiert sich eigentlich körperlich gesehen immer um einen entspannten Muskeltonus. Das ist so ein bisschen auch ein Korrektiv, um zu checken, ist man so in so einem angespannten, eingeengten Zustand oder ist man...
Erstarrt,
genau, erstarrt. So, und dann geht es so weiter, dann fragt also der Buddha, und was glaubst du, hat der Buddha irgendwelche besonderen Eigenschaften? Und da muss der Subhuti natürlich ein bisschen überlegen und natürlich sagt er erstmal natürlich, ja, weil ist ja immerhin der Buddha und der muss ja irgendwas Besonderes haben und so. Und dann erwischt ihn der Buddha sozusagen und sagt, nein, weil es gibt überhaupt keine Eigenschaften. Zack, er hat ihn sozusagen wieder erwischt. Aha, er war also wieder im konzeptionellen Denken drin und der Buddha hat ihm gesagt, falsch. Ja, also zurück zum Start und nochmal anfangen. Und dann geht es weiter, fragt er also, und gibt es ein Dharma? Also, und hier in dem Kontext meint er damit Lehre. Ja, und der Subhuti natürlich gibt es ein Dharma, hallo, sonst wären wir ja keine Buddhisten und überhaupt. Ja. Und der Buddha wieder, nein, es gibt überhaupt kein Dharma, auch das ist nur eine Konstruktion. Und dann kommt dieses Bild, was es auch schon im Pali-Kanon gibt, das heißt das Dharma als Floß. Das heißt, als ein Hilfsmittel, was uns über den Strom übersetzt. Aber was nicht etwas ist, wo ich mich anklammern muss oder wo ich festhalten muss, sondern es ist einfach ein Tool. Auf Sanskrit Upaya, also ein Hilfsmittel. So, und dann geht es weiter. Was nehmen wir dann noch? Also es gibt da wieder viele Wiederholungen. Ja, und dann kommt so ein, was sich offensichtlich durch das ganze Mahayana durchzieht und auch im Zen eine Relevanz hat, ist die Thematik des Verdienstes. Ja, und dann kommt so ein Beispiel, also der Buddha fragt dann, also wenn eine Tochter oder ein Sohn 1 Milliarde Welten von Universen mit den 7 kostbaren Juwelen füllen würde und das alles dem Buddha geben würde. Ja? Glaubst du, dass diese Person also einen Verdienst damit erworben hat? So, von der traditionellen Denkweise natürlich. Ja? So, weil dann wird man neu wiedergeboren, bessere und überhaupt alles Mögliche. So, das ist die Ausgangsfrage. Und dann fragt er weiter, und Subhuti, wenn also diese Person ja, das alles spenden würde und wenn eine andere Person nur aus diesem Text hier, aus dieser Lehrrede, nur 4 Zeilen auswendig kann, was glaubst du, wer hätte mehr Verdienst? Pointe ist klar, also natürlich die Person, die diesen Text hier verinnerlicht hat, ja, weil, und das ist dieser Punkt, weil es geht ja um das Erwachen und nicht um irgendwelche Wiedergeburten, die ja auch wieder nur Konzepte sind, also nur wieder Projektionen oder Konstruktionen unseres Geistes. Das heißt, der entscheidende Punkt ist die Einsicht. Und das ist das, worauf auch dann also der Zen-Buddhismus fokussiert und aber auch der historische Buddha im Pali-Kanon. Ja, das ist sozusagen nur offensichtlich innerhalb dieser Jahrhunderte gab es da so eine Verschiebung auf den Verdienst, weil offensichtlich viele Leute davon einen Vorteil hatten. Und da gibt es dann immer wieder Lehrer, die eigentlich auf das hinweisen, worum es eigentlich bei der ganzen Geschichte geht, und zwar um Befreiung von Konzepten, um eigenes Erwachen, um sozusagen nicht in dieser Parallelwelt der Konstrukte verloren zu gehen. So, dann, dann kommt wieder so eine Frage, was glaubst du, Subhuti, habe ich, als ich also bei meinem Lehrer die Pankara Tathagata, also sozusagen ihn zugehört habe, habe ich da irgendeine Lehre übernommen oder irgendeine Lehre gehört? Traditionell natürlich. Hier in dem Text nein. Ja, weil es überhaupt kein Dharma gibt. Auch das ist nur eine Konstruktion. Also und dann wieder die Formulierung, also an nichts anhaften, also frei sein von den Dingen. Dann, und dann fragt also der Subhuti, also Bhagavan, also Buddha, wie nennt man eigentlich dieses Teaching, was du da jetzt gerade darlegst? Ja? Und dann sagt er, das ist Prajnaparamita-Teaching. So, und da haben wir sozusagen die Zusammenfassung wieder. Wie beim Herzsutra, das fokussiert so auf einen Punkt. Und hier haben wir auch wieder auf einen Punkt, auf das Wesentliche zentriert. Und das ist, nicht in diesen Konzepten verloren zu gehen, sondern wach und präsent da zu sein und also sich auch nicht selbst getrennt wahrnehmen, sondern eins zu sein, so würde man sagen. Also hier, they should not give birth to a thought attached to a sight, nor should they give birth to a thought attached to a sound, a smell, a taste, a touch or a dharma. Wobei Dharma hier gemeint ist irgendein Phänomen, also ein geistiges Phänomen, Gedanken oder sowas. Ja, also man sollte sozusagen sich nicht anklammern an diese Dinge, die wir sehen, die wir hören, die wir, also alle möglichen Phänomene. Und das meint wieder im Flow zu sein. Ja, also die Dinge wahrnehmen, aber nicht festhalten daran. So, dann, dann kommt die Frage von Subhuti, und wie sollen wir jetzt mit unseren Gedanken umgehen? Das war die zweite Frage. Und dann sagt er, also diesen, also im Buddhismus nennt sich dieses Phänomen Bodhicitta, also den Erleuchtungsgedanken im Geist behalten, und er formuliert das hier so: In the realm of complete Nirvana, I shall liberate all beings. And while I thus liberate beings, not a single being is liberated. So, das heißt, einerseits ist das also ein Abgrenzungsmerkmal des Mahayana gewesen. Das heißt, dass ich nicht nur für mich persönlich praktiziere, so wie das den Hinayana-Schulen vorgeworfen wurde, sondern ich praktiziere zum Wohl aller Wesen. Das ist der erste Schritt. Und dann kommt der zweite Schritt, wo ich dann sozusagen bewusst bin, dass es aber eigentlich gar keine Wesen gibt, dass es auch nur eine Konstruktion meines Geistes ist. Und das ist dieses Paradox, mit dem das Mahayana sehr viel arbeitet. Also es gibt weder Dinge, noch gibt es nicht Dinge. Und das ist auch interessant. Also diese Formulierung, weder Dinge noch Nicht-Dinge, bedeutet, also einerseits gibt es diese Phänomene, so wie wir sie konstruieren, nicht wirklich. Und dann könnte man sagen, ja okay, dann gibt es gar nichts. Also, und das wäre Nicht-Dinge. Und das ist aber auch nicht die richtige Sichtweise, weil die relative Welt ja trotzdem da ist. Und deswegen muss man da aufpassen, dass man da nicht in so eine Art Nihilismus hineinfällt und sagt, es ist eh alles wurscht oder es ist eh alles eins oder wie auch immer, sondern dass man die Balance hält zwischen relativen und absoluter Sichtweise, wenn man das so begrifflich fassen würde. Aber mit der Sprache, das ist ein bisschen heikel. Aber das ist ein wichtiger Punkt innerhalb des Mahayana. Also, Und enden tut das Diamant-Sutra, weil jetzt muss ich auch langsam zum Ende kommen, mit diesem vier Zeilen Spruch, müsste man sagen, der eigentlich die Essenz des gesamten Textes wiedergibt. Und das ist etwas, was man auswendig lernen kann. Wie eine Lampe, wie eine Luftspiegelung, ein Stern im Weltraum, eine Illusion, ein Tautropfen, eine Blase, eine Wasserblase, glaube ich, ein Traum, eine Wolke, ein Blitz, sieh alle Phänomene aus dieser Perspektive. Und das meint nichts anderes als im Pali würde man sagen Anicca, das heißt alles verändert sich, so wie ein Traum, so wie ein Blitz, leuchtet kurz auf, ist dann wieder weg, so wie eine Wolke am Himmel, ist da, löst sich wieder auf. Also das sind alles Bilder von Phänomenen, die momentan da sind und sich dann wieder auflösen, ohne dass ich irgendetwas mit dem Phänomen tun muss. Und diese Formulierung taucht in ganz vielen Mahayana-Texten immer wieder auf. Und ich finde, das ist also eine ganz tolle...
Das ist das Bild für das Gesamte.
Genau, das sind diese vier Zeilen.
Seite das und dann wieder gar nichts. Ja? Es ist da und doch nicht da.
Ja, oder du siehst sozusagen also den Fluss der Dinge.
Okay, der Fluss der Bewegung.
Also, dass die Dinge auftauchen, Momente da sind und sie wieder auflösen. Weil unsere Sichtweise ist ja ein bisschen statisch. Wir sehen ja eigentlich, wenn wir normalerweise Dinge betrachten, sehen wir nicht die Veränderungen in den Dingen, sondern wir sehen Statik. Wenn wir das aber sozusagen selbst so eine Wand, ja, okay, ich meine, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, sehe ich sehr wohl Veränderungen. Wenn ich in meinen Pass schaue und mein Passbild anschaue, sehe ich auch Veränderungen. Gut, das ist ja irgendwie noch nachvollziehbar, ja. Aber dass zum Beispiel auch diese Wand hier sich verändert, das sehen wir so auf den ersten Blick nicht. Da müssen wir ein bisschen drüber nachdenken oder im Zeitabstand das anschauen. Sprich, wir kommen nach 100 Jahren nochmal hier, also in der nächsten Wiedergeburt, und schauen uns die Wand an und dann hat sie sich verändert. Und dann sehen wir,
ob der Schalter noch geht.
Schauen wir, ob der Schalter noch geht, zum Beispiel.
Die Tür.
Oder die Tür.
Ja, bei den Wolken ist das ja so. Wenn man so in den Himmel reinschaut, dann sieht man ja ein bestimmtes Wolkenbild.
Ja.
Und wenn du nicht länger schaust, dann hast du die Illusion, das ist jetzt also.
Genau. Und dann, wenn du noch länger schaust, dann löst sich es wieder auf.
Genau.
Ja, genau. Und das sind so ein bisschen die Bilder, die
einfach
die, die den, genau, also es ist ein Bild für den Fluss der Dinge.
Ja.
Und da sozusagen, und auch versinnbildlichen, dass es vollkommen sinnlos ist, nach den Dingen zu greifen, nach einer Wolke festzuhalten oder Wasser festzuhalten. Ja, das funktioniert nicht, weil sich die Dinge bewegen.
Wo ist denn der Idee. Text? Wo findet man denn den schönen Text, den Abschlusstext? Wo ist denn der?
Ich habe jetzt nicht draufgeschrieben, welche Übersetzung ich von dem Red Pine habe. Und ich habe auch zu Hause habe ich das Buch gesucht, aber ich habe es nicht gefunden. Also ich habe den Stapel nicht mehr gefunden, wo ich die Bücher hingetan habe. Es gibt einen Stapel mit Diamantsu drin, das weiß ich. Aber ja, aber ich suche nochmal. Es gibt, also auch von Thich Nhat Hanh gibt es eine deutsche Übersetzung. Die fand ich aber nicht so toll. Deswegen, ich suche diese Übersetzung vom Red Pine. Und wenn wir Glück haben, gibt es die auch schon, vielleicht sogar als PDF. Also im Internet. Ich schaue einfach nach. Weil das ist wirklich, ja, also, ja. Gut, dann lassen wir das so stehen. Danke.